Bei meiner Vorbereitung auf die Predigt für dieses Wochenende ist mir etwas in den Sinn gekommen von meiner Kindheit. Ich habe als kleines Kind gerne eine Sendung geguckt, das hieß The Lone Ranger. Was ich damals nicht wahrgenommen habe, ist, dass es schon damals eine alte Sendung war. Aber bei The Lone Ranger ging es darum, dass dieser, naja, Cowboy könnte man sagen, spielte im Wilden Westen. Dieser Mann hatte immer eine Maske auf. Eigentlich normalerweise ein Zeichen von einer von den Bösen, aber er hatte einen weißen Hut. Und er würde von Ort zu Ort reiten und immer wo es Probleme gab, wo es Chaos gab, hat er eingegriffen und für Ordnung gesorgt. Er hat die Bösen in die Schranken gewiesen und er hat dafür gesorgt, dass diese ganze Chaos aufhört. Und zum Schluss von jeder Sendung war es so, dass jemand gefragt hat, wer war dieser maskierte Mann? Und jemand würde sagen, das ist The Lone Ranger. Und er ist dann weggegangen. Und keiner hat so richtig gewusst, wer das ist. Die haben nur gewusst, dass das einer ist, der kommt und für Ordnung sorgt. Überall dort, wo Chaos herrscht. Hiob war ein Mann, der viel Böses erlebt hatte. Sein ganzes Gut und auch seine Kinder waren innerhalb von kürzester Zeit alles plötzlich weg. Kurz darauf war auch noch seine Gesundheit hingeworfen. Dann kamen seine Freunde und, naja, vermeintlich sollten sie ihn trösten, aber sie haben ihm Vorwürfe gemacht. Sie haben ihm gesagt, du musst etwas Schlimmes getan haben, um das verdient zu haben. Denn sowas passiert nicht, wenn man nichts Böses gemacht hat. Und Hiob hätte sich bestimmt so einen Lone Ranger gewünscht. Einer, der kommt und plötzlich in seinem ganzen Chaos für Ordnung sorgt. Der die Bösen in die Schranken weist und denen zeigt, nein, er ist der Gute. Und er hat auch zu Gott geschrien. Er hat sein ganzes Leid zu Gott geklagt. Und letztlich hat er auch Gott angeklagt. Nun, das Buch Hiob ist in mancherlei Hinsicht ein schweres Schriftstück. Nicht zuletzt sind die Reden zwischen Hiob und seinen Freunden, die einen Großteil des Buches ausmachen, das, was wir letzte Woche in der Predigt angeschaut haben, immer in Gedichtform. Und das ist eine blumige Sprache, die für uns nicht so leicht zugänglich ist. Aber vielleicht gerade anhand von der Thematik, die da behandelt wird, ist es nicht unangemessen, dass die Sprache uns mehr herausfordert. Dass der Leser aufgefordert wird, mehr reinzuschauen, langsamer den Text anzuschauen und zu überlegen, was wird da eigentlich gesagt? Was ist die Natur von Leid und Leben, von Gerechtigkeit und Weisheit? Soll Gott Menschen belohnen und schonen, die Gutes tun? Oder würde das viele nur verleiten, Dinge Gutes zu tun, nicht aus Überzeugung, sondern nur wegen der Vorteile? Das sind alles Fragen, die da aufkommen. Nur in diesem kurzen Überblick über das Buch Hiob über die letzten Wochen konnten wir natürlich nicht groß ins Detail gehen. Aber wenn man die Reden zwischen Hiob und seinen Freunden anschaut, kann man die Struktur eines Gerichtsverfahrens erkennen. Von ihrem Verständnis her, also von Hiob und seinen Freunden, sitzt Hiob auf der Anklagebank. Seine Freunde wollen ihn überzeugen, dass er seine Schuld bekennen muss, auf dass er wiederhergestellt werden kann. Ihre Beweise liegen in seiner gegenwärtigen Situation. Tust du Böses, passiert dir Böses. Tust du Gutes, passiert dir Gutes. Aber Hiob beteuert seine Unschuld. Und er denkt, dass Gott ihn ungerecht behandelt und wünscht sich, dass er Gott vor Gericht ziehen könnte. Die ganze Zeit dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren, dass das Buch Hiob Weisheitsliteratur ist. In dem Buch selber, von der Perspektive des Buches, ist es ganz anders als die Perspektive von Hiob und seinen Freunden. In dem Buch Hiob wird Gott eigentlich auf die Anklagebank gestellt. Die Frage wird gestellt, ist Gottes Art und Weise, wie er mit der Menschheit umgeht, gerecht, ist die Art und Weise, wie er mit seiner Schöpfung umgeht, gerecht. Und ich denke, das spiegelt eigentlich auch die Lage, in der wir uns in unserer Zeit auch befinden. Wie viele Menschen sind es, die sagen, Gott macht seine Sache falsch? Oder wenn Gott allmächtig wäre oder wenn Gott gerecht wäre, dann müsste er das anders, er müsste das so und so machen. Und wir verlangen dann immer wieder, dass Gott nach unseren Maßstäben zu handeln hat, wenn er seine Sache richtig machen würde. Genau wie Hiob das getan hat. Heute wollen wir kurz Gottes Reden anschauen. Wir wollen sehen, was Gott zu Hiob gesagt hat. Dieser Text ist zwar nicht so lange wie der Text von letzter Woche, aber trotzdem, es umfasst 4 Kapitel. Daher, ich werde nicht den kompletten Text lesen, nur ein paar Ausschnitte, dass wir ein Gefühl dafür bekommen. Aber hier, wie ich es auch an so vielen anderen Stellen gesagt habe, möchte ich euch wirklich ermutigen, lest das selber durch. Auch wenn das eine große Herausforderung darstellt, nachzuvollziehen, was da geschieht. Es lohnt sich, gerade Gottes Reden an Hiob durchzulesen und zu sehen, was uns da gesagt wird. Also, wir finden, dass Gott erscheint, aber er lässt sich nicht auf Hiobs Klage ein. Er geht überhaupt nicht auf die Frage, warum, ein. Er erklärt dem Hiob nicht, warum, dass ihm alles passiert. Wir finden in diesen Kapiteln, dass Gott 2 Reden hält. In der ersten Rede, in den Kapiteln 38 und 39, spricht Gott erst über das, was sein Ureigenstes ist, die Schöpfung. Mit der Schöpfungsgeschichte ist es wirklich so eine Sache. Ich meine, ich bin schon seit vielen Jahren als Theologe, als Pastor unterwegs und ich muss zugeben, dass ich erst wirklich in letzter Zeit angefangen habe, wirklich die tiefe Bedeutung der Schöpfungsgeschichte einigermaßen zu begreifen. Es ist etwas, was durch die gesamte Bibel tatsächlich immer wieder aufgegriffen wird. Und nicht nur die Tatsache, dass Gott alles gemacht hat, sondern was das dann bedeutet in seinem Umgang mit uns, unseren Umgang mit ihm. Und es wird auch manchmal darauf hingewiesen, dass in der Schöpfungsgeschichte, gerade die Geschichte, die wir in 1. Mose 1 finden, dass es nicht nur darum geht, wo kommt alles her. In unserer Zeit sind wir viel mehr an der Frage interessiert, wie ist diese Materie zustande gekommen? Wo kommt die Materie her? Und 1. Mose 1 spricht diese Frage definitiv an. In Vers 1 heißt es gleich, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber wenn man diese Schöpfungsgeschichte durchliest, findet man, dass es ein anderes Anliegen da ist, was scheint mehr der Kerngedanke gewesen zu sein für die Menschen in der Antike. Und sie waren weniger darum bekümmert, wo kommt die Materie her, sondern vielmehr, wo kommt die Ordnung her? Wo kommt die Funktion dessen her? Wie kommt es, dass es alles so gut funktioniert? Und wer überwindet den Chaos? Und wir finden dann zum Beispiel in 1. Mose 1, in den Versen 9 und 10, da heißt es, dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das trockene Land, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Also zuvor war ein chaotisches Durcheinander. Und Gott hat Gleiches zu Gleichem gestellt und für Ordnung und für Funktion gesorgt. Und dann finden wir in Hiob Kapitel 38, in den Versen 8 bis 11, spricht Gott zu Hiob und sagt, wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll, als Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm zur Windel dunklen Dunst, als ich ihm ausbrach meine Grenze, ihm Tor und Riegel setzte und sprach, Bis hierher darfst du und nicht weiter. Hier muss sich legen dein Bogen Stolz. Das heißt, Gott hat dem Wasser gesagt, hierher darfst du und nicht weiter. Und in der Bibel finden wir auch häufig, dass das Meer als ein Ort des Chaos verstanden wird. Und wenn Gott, also in 1. Mose 1 sehen wir, dass er Wasser und Land getrennt hat. In Hiob 38 finden wir, dass er sagt, ich habe dem Wasser gesagt, bis hierher darfst du, zu dem Meer gesagt, bis hierher darfst du und nicht weiter. Das heißt auch, ich habe dem Chaos eine Grenze gesetzt. Ich bin's, der auch über das Chaos herrscht und die Macht hat. Hiob wollte verlangen, dass das Chaos ihn nicht berühren könnte. Er wollte sagen, hey, ich bin ein guter Mensch, das Chaos sollte von mir ferngehalten werden. Gott sagt an dieser Stelle, ich habe dem Chaos eine Grenze gesetzt. Aber er rechtfertigt sich nicht vor Hiob. Das ist tatsächlich etwas, was wir in der Bibel überhaupt nicht finden. Gott rechtfertigt sich nicht vor den Menschen. Er ist uns keiner Rechtfertigung schuldig. Es hat schon immer Menschen gegeben, wie Hiob, die Rechenschaft von Gott verlangt haben. Wir ärgern uns manchmal. Wir sind mit deinem Verhalten nicht einverstanden. Wir verlangen, dass du uns erklärst, warum du das machst. Als würde Gott uns eine Antwort schulden. Und ich möchte das vom letzten Wochenende auch noch aufgreifen. Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir sicherlich meist seine Erklärung nicht mal verstehen würden. Es gibt eine schöne Geschichte über Wissenschaftler, die sich zusammengesetzt haben, die haben gesagt, also wir brauchen Gott nicht mehr, wir können alles selber machen. Also haben sie einer von ihren Rängen da bestimmt, der zu Gott gehen sollte, um ihnen zu sagen, er kann Leine ziehen. Und der geht zu Gott hin und sagt, Gott, dich brauchen wir nicht mehr. Wir können alles selber machen, wir können alles selber beherrschen, wir können auch Menschen machen. Also, wir brauchen dich mehr. Du kannst gehen. Und Gott sagt, okay, ist interessant. Weißt du was? Spaßeshalber machen wir einen kleinen Mensch-Mach-Wettbewerb. Schauen wir, wer den besseren Menschen machen kann. Ist in Ordnung, sagt der Wissenschaftler, beugt sich hin und fängt an, Erde zu sammeln. Und Gott sagt, nö, du machst deine eigene Erde. Wir denken immer wieder, wir können die Dinge so viel besser. Aber es sind dann kleine Details, die wir vielleicht aus dem Blick verlieren dabei. Und Gott sagt zu Hiob, ich begrenze das Chaos. Und er sagt zu ihm, vertrau mir. In der zweiten Rede, in den Kapiteln 40 und 41, stellt Gott Hiob zur Rede. Anhand von zwei bestimmten Beispielen, zwei Tiere. In dem Text, in den meisten Übersetzungen werden sie als Behemoth und Leviathan bezeichnet. Es gibt ein paar Übersetzungen, die gleich, eine Theorie weitergeben. Manche denken, dass die Beschreibung, die wir in dem Text finden, von dem Behemoth gut auf ein Nilpferd passt. Und denken, dass da an ein Nilpferd gedacht wird. Und bei dem Leviathan, dass das gut zu einem Krokodil passt. Es sind gewisse Elemente von den Beschreibungen, die zu diesen jeweiligen Tieren passt. Auf der anderen Seite sind Teile von den Beschreibungen, die überhaupt nicht zu diesen Tieren passt. Und von daher kann das nur Spekulation sein, ob an diese Tiere gedacht werden soll. Aber es ist auch durchaus möglich, dass hier von Fabelwesen gesprochen wird. Tiere, die eine bedeutende Rolle in Geschichten und Erzählungen spielen, die es aber in der wirklichen Welt nicht gibt, wie ein Einhorn oder ein Pegasus. Und es ist interessant zu bedenken, dass diese Tiere, Behemoth und Leviathan, die werden auch als Chaostiere dargestellt. Tiere, die viel Chaos und Unruhe in den Menschen verursachen, selbst wenn die Menschen sie selber nie direkt gesehen haben, sind Tiere, die Angst hervorrufen. Tiere, die Ungewissheit und Unsicherheit hervorrufen, also Chaos in unserem Leben. Und als Chaostiere würde ihre Rolle im Hiob-Buch eigentlich Sinn machen. Denn Gott spricht von diesen Tieren als welche, die Hiob nicht zähmen und nicht kontrollieren kann. Aber für Gott sind sie kein Problem. Also für Hiob bedeuten sie Chaos. Für Hiob sind sie zu stark, sie sind überwältigend. Aber für Gott sind sie überhaupt kein Problem. Wieder der Gedanke, dass das Chaos, was uns zu schaffen macht und alles, was wir nicht verstehen, das überwältigt uns, aber nicht ihn. Hiob wollte, dass Gott Rechenschaft dafür ablegt, warum er als gerechter Mann trotzdem leiden muss. Gott geht aber gar nicht auf Hiobs Forderung ein. Stattdessen offenbart er sich als der Schöpfer, der auch das Chaos begrenzt, das Chaos bändigen kann. Aber es ist noch ein Aspekt von Gottes Offenbarung an Hiob, was ich kurz erläutern möchte. In dem Text finden wir, dass Gott aus dem Wettersturm oder aus dem Wirbelsturm oder Windsturm geantwortet hat. Die biblischen Texte sind immer wieder klar darüber, dass Gott über seine Natur verfügen kann, aber dass die Natur seine Natur nicht umfasst, dass er viel, viel mehr ist. Und es ist interessant, wenn wir in 2. Buch Mose Kapitel 3 schauen, finden wir, wie Mose von Gott berufen wurde. Mose war mit seiner Schafherde da in der Gegend unterwegs gewesen und er sieht dann etwas ganz Eigenartiges. Ein Busch, was brennt, aber nicht abbrennt. Und er denkt, das schaue ich mir näher an. Er geht hin und da spricht Gott ihn an und sagt ihm, er soll nach Ägypten gehen, um die Israeliten in die Freiheit zu führen. Nun, Mose war nicht begeistert von dieser Idee und hat sich alle möglichen Ausreden ausgedacht. Und eins davon war, dass er gesagt hat, aber wenn ich zu dem Volk Israel komme und ich sage, ja, der Gott eurer Vorväter hat mich geschickt, werden sie fragen, wer ist das? Wie heißt der? Ja, was soll ich ihnen sagen? Und da gibt Gott dem Mose seinen Eigennamen. Ich bin der, ich bin da. Dieser hebräische Name wird normalerweise in unserer Zeit als Yahweh ausgesprochen. Und dieser Name gibt Gott dem Mose, um ihn zu identifizieren. Ich bin der, ich bin da. Nun, wenn man zum Hiob-Buch zurückkommt, ist es ganz interessant, weil in diesem großen mittleren Teil von Kapitel 3 bis 37 finden wir, dass Hiob und seine Freunde schon viel von Gott gesprochen haben. Aber da haben sie den allgemeinen Begriff Gott benutzt. Nur ein einziges Mal in diesem ganzen Abschnitt wird der Name Yahweh benutzt. Aber wenn Gott dann mit Hiob spricht, finden wir, es ist Yahweh, der aus dem Wettersturm spricht. Es ist Yahweh, der Hiob anspricht. Es ist Yahweh, der Fragen an Hiob richtet. Immer wieder. Es ist der Ich bin da, der mit Hiob spricht. Er rechtfertigt sich nicht. Aber immer wieder ist es sein Eigenname. Ich bin da, der mit ihm spricht. Gott offenbart sich und wird persönlich, auch mit uns. Und doch können wir nie über ihn verfügen. Ich meine, Gott ist dem Abraham erschienen als ein Mann, er ist dem Mose erschienen an einem brennenden Busch, er führt das Volk Israel tagsüber in einer Wolkensäule, nachtsüber in einer Feuersäule, er hat mit dem Propheten Elia durch eine sanfte Brise gesprochen und zu Hiob spricht er aus einem Sturm. Und wie spricht er zu uns? Dazu möchte ich aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3 lesen. Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Zu Hiob hat Gott deutlich gesprochen und gesagt, ich bin immer noch der Ich bin da. Wir haben sogar den Vorteil, dass wir den Sohn kennen dürfen, Jesus, der in unser ganzes Chaos hineingekommen ist. Und auch er hat keine Rechtfertigung oder Verteidigung von seinem Handeln, von Gottes Handeln gegeben, sondern er hat uns deutlich kommuniziert, Gott, unser Vater, ist immer noch der Ich bin da. Und er ist auch da für uns. Und er hat auch heute noch die Macht, auch das Chaos in deinem Leben zu bändigen. Ja, es kommen immer wieder die Fragen, warum passiert das? Und es ist vieles, was wir nicht verstehen in diesem Leben, in dieser Zeit. Aber wir dürfen ihm vertrauen, denn er ist da für uns und er herrscht auch über das Chaos, auch das Chaos in deinem Leben. Denn er hat das größte Chaosmonster überhaupt auch schon besiegt. Den Tod selber hat er besiegt. Und er ist jetzt da für dich und er lässt dich nicht fallen. Er hält dich in seiner Hand. Und wie Hiob, wir dürfen zu ihm schreien, aber wir sollten uns auch darauf gefasst machen, wenn er zu uns kommt und zu uns spricht. Er ist da. Amen.